Gut, kommen wir mal zum zweiten Block. Nämlich, wenn die politische Wissenschaft mal nicht sich mit ihren alten Denkern beschäftigt, die im Grunde alle so Staatsableitungsgrundgedanken sind. Warum gibt es einen Staat und wo kommt er her? Sondern wenn die politische Wissenschaft sich heutig gibt, dann ist eins auffällig. Auch durchaus von Ihnen auch vorgetragen. Staatswissenschaft wollen Sie nicht sein. In Erlangen gab es mal, naja, sind dann schon so 30 Jahre her sein, gab es mal eine kleine Ecke Staatswissenschaft. Was sie dann gemacht haben, war dort, ich glaube, Finanzgeschichten, also wie Steuern eingetrieben und verwaltet und Staatshaushaltssachen gemacht werden. Das hieß Staatswissenschaft. Aber das galt eigentlich als, das klingt viel zu herrschaftlich. Heute hat die politische Wissenschaft einen anderen Gegenstand als den Staat. Sie ist nicht die Wissenschaft vom Staat und erklärt den richtig verkehrt, wie sie sich halt so vorstellt, sondern sie will Wissenschaft vom politischen Prozess oder von der politischen Realität sein. Ganz was Eigens. Es ist nämlich selber was es nicht so einfach gibt, sondern was der Gegenstand selber ist, was Konstruiertes. Also da bin ich jetzt auf der zweiten Spalte oben rechts, wo ich da römisch 2 davor gesetzt habe. Und was ich unter der Überschrift Soziologisierung der Wissenschaft von der politischen Herrschaft praktisch unter die Überschrift stellen würde. Jetzt lese ich mal das erste Zitat vor. Das ist auch wieder, ich habe ziemlich lange Zitate gemacht, damit es nicht bloß so Stichworte sind, sondern damit man so ein bisschen einen Eindruck, wie argumentiert wird, auch kriegen kann. Den konstituierenden Gegenstand der Politikwissenschaft könnte man zunächst allgemein als politische Realität bestimmen. Diese politische Realität als Objekt der Politikwissenschaft hat die Eigentümlichkeit, dass sie, da habe ich jetzt was ausgelassen und es ist einfach ein Vergleich mit Naturwissenschaft. Also, dass sie kein ein für alle Mal gegebenes Objekt vor sich hat, das unabhängig von Menschen existiert und so weiter. Also, diese politische Realität hat die Eigentümlichkeit, dass sie es je und je mit einer von den Menschen durch gesellschaftliches und oder kollektives Handeln bewirkten, von ihnen durch gemeinsame Anstrengung erhaltenen oder in diesem Prozess auf vielfältige Weise beständig und immer wieder aufs Neue interpretierten und Sinndeutungen unterworfenen Realität zu tun hat. Ich lese es mal ganz. Für unseren Zusammenhang wesentlich ist die Möglichkeit einer weiteren Differenzierung dieser politischen Realität, entsprechend der ihr eigentümlichen Verschränkung von subjektiven und objektiven Elementen in politische Praxis, in politische Institutionen und in Praxis wie Institutionen normierende, der jeweiligen konkreten Gestalt dieser politischen Realität sinngebende politische Ordnungskonzeptionen oder Ideen, die auf konkreten Erfahrungen der Menschen und ihrer interpretativen Verarbeitung beruhen. Eine politikwissenschaftliche Analyse der politischen Realität, die ihrem Gegenstand gerecht werden will, kann nicht eines dieser Elemente willkürlich von den anderen isolieren und gleichsam als Selbstständiges traktieren. Sie muss der prinzipiellen Einheitlichkeit der politischen Realität und damit des unaufhebbaren Bezugs der drei Elemente aufeinander im Lebensprozess der Politik eingedenk bleiben, will sie die politische Realität nicht gründlich verfehlen. Und jetzt ist die Definition fertig. Politische Institutionen lassen sich demnach als Regelsysteme kommunikativer Art, als durch- und ausgebildete Ensembles von sprachlich vermittelten, intersubjektiv geltenden Regeln verstehen, die politische Praxis bestimmen und die ihrerseits wieder von konkreten, ebenfalls durch sprachliche Vermittlung zur intersubjektiven Geltung gelangten Ordnungskonzeptionen abhängig sind. So, das kann natürlich jetzt keiner so gut im Kopf behalten. Aber ein grobes Bild ist schon entstanden und das Verbot, das hat ja nun jeder mitgekriegt, das da in der Mitte des Zitats steht. Man darf die Momente des politischen, der politischen Realität nicht für sich untersuchen, nicht für sich isoliert betrachten. Fangen wir mal an, oben. Die politische Realität als Objekt der Politikwissenschaft hat die Eigentümlichkeit, dass sie es mit einer von Menschen durch gesellschaftliches oder kollektives Handeln bewirkten, von ihnen durch gemeinsame Anstrengung erhaltenen oder in diesem Prozess auf vielfältige Weise beständig und immer wieder aufs Neue interpretierten und Sinndeutungen unterworfenen Realität zu tun hat. Also die Realität, die politische Realität, wie gesagt, vom Staat wollen Sie nicht mehr reden, von der politischen Realität reden Sie. Was wird über Sie im Wesentlichen gesagt? Dass sie von Menschen gemacht ist. Da habe ich vorhin schon mal was dazu gesagt. Diese Auskunft, die politische Realität ist von Menschen gemacht. Von Menschen gemacht ist so ein Billigsprädikat. Ja, meinetwegen, gegenüber Biologie ist es nicht. Ja, dafür taugt es von mir aus, die Abgrenzung. Aber sonst, von Menschen gemacht, da ist überhaupt noch nicht gesagt, ob das wirklich von kollektivem Handeln gemacht ist. So, alle haben gesagt, so, wir helfen jetzt mal zusammen. Oder ob das gemacht worden ist von, die Sklavenhalterei ist auch von Menschen gemacht. Aber ob man das gleich als Produkt kollektiven Handelns auffassen soll, ist schon sehr die Frage. Aber vor allen Dingen das Nächste noch. Also es ist von Menschen gemacht. Deswegen kann man es und soll man es von ihnen nicht abtrennen. Und es ist vor allen Dingen zweitens von Menschen auf irgendeine Weise mit Sinndeutungen versehen, von ihnen verstanden und als sinnvoll gebilligt. Und das quasi die Ideologien über die Sache sind selber ein Bestandteil der Sache, die man nicht für sich von der Sache abtrennen darf. Was sich die Leute einbilden über den Staat und über den politischen Prozess, ist selber ein Teil der Sache und man darf nie die Sache nehmen und für sich untersuchen und daneben die Einbildungen nehmen und die für sich untersuchen. Das ist jetzt nämlich das, was der dann unten ja sehr deutlich sagt. Die politikwissenschaftliche Analyse darf, wenn sie ihrem Gegenstand gerecht werden will, nicht eines dieser Elemente willkürlich von den anderen isolieren. Das muss man mal sagen, wenn Sachen zusammengehören, von mir aus, denk mal, Justiz und Strafvollzug gehören zusammen, ja? Dann braucht man das niemandem vorschreiben, dass man die nicht auseinandernehmen darf. Ich kann ruhig die Justiz ohne Strafvollzug untersuchen und dann kommt raus, in der Justiz selber, da muss ich dir nicht hinzudenken, in der Justiz selber gibt es am Schluss einen Urteilsspruch, und dann werden die Typen ins Gefängnis geschickt. So, dann ist die Analyse des Gerichtsprozesses selber die Weise, wie sie auf die andere, aufs andere Element, den Strafvollzug, verweist. Strafvollzug selber, den untersuche ich. Da kommt natürlich in der Untersuchung des Strafvollzugs raus, da werden Strafen abgesessen. Wo kommen die eigentlich her? Ach, vom Gericht. Kurzum, wenn zwei Sachen was miteinander zu tun haben, dann findet man ihren Zusammenhang gerade dadurch heraus, dass man sie isoliert betrachtet, dass man sie für sich nimmt, dass man an ihnen selber das Verhältnis zur anderen Sache ermittelt. Es ist gerade Gegenteil dessen, was hier als methodische Vorschrift vorgetragen wird. Hier steht, man darf die Sachen nicht für sich betrachten, sondern man muss immer, wenn man ans eine Eck denkt, immer ans andere gleich dazu denken. Denke ich an Herrschaft, muss ich gleich an die Bürger denken. Denke ich ans Gehorchen, muss ich gleich an ihre Sinndeutung denken, dass sie es ja auch gut finden, es gehorchen. Denke ich an die Sinndeutung, muss ich gleich wieder an Staat denken und sagen, der ist ein sinngedeutetes, also insofern sinnhaftes Gebilde. Der Imperativ, man darf die Elemente nicht isolieren. Der Imperativ ist die Vorschrift, einen Gegensatz von Staat und Bürgern nicht denken zu dürfen. Weil die Alten, mal eine Erinnerung, die alten Theoretiker, da passt der Marx hin, da passt aber auch der Hegel hin, die haben gesagt, der Staat steht der bürgerlichen Gesellschaft gegenüber. Und gegenüberstehen hatte da eine Bedeutung, eine historische Abgrenzung gegen den Feudalismus vorher und gegenüber einem herrschaftsfreien Zustand. Der Staat steht der Gesellschaft gegenüber, sollte heißen, in dem modernen Staat, der ein Gewaltmonopol hat, da wird dem Gewaltmonopol die gesamte Gesellschaft unterworfen und zur Treue gegenüber dem Recht angehalten. Das ist anders als im Feudalismus, da war der Staat nicht der Gesellschaft gegenübergestanden deswegen, weil da die Herrschaft selber immer ein Teil der Gesellschaft war. Ein hierarchischer Aufbau von kleinen Herrschern und die sind über ihre Untertanen sind sie die Herren und gegenüber dem nächsthöheren feudalen Rang sind sie die zur Treue Verpflichteten. Da war die Trennung von Herrschaft und Gesellschaft nicht durchgeführt, sondern die Gesellschaft war selber eine Hierarchie von Herrschaft. Und jetzt der moderne Staat, da hatten eben der Hegel und der Marx gesagt, da steht der Staat der Gesellschaft gegenüber. Und jetzt merkt man diesem Zitat hier an, eins wollen die als allererstes quasi aus dem Verkehr ziehen, dass der Staat der Gesellschaft gegenübersteht. Dass es ein Gewaltmonopol gibt, dem der ganze Laden unterworfen ist und dann eben die Frage aufwirft, ja wofür? Die hier machen die Vorschrift, mischt mal alles sauber zusammen. Kaum ist ein Gehorchen angesagt, denkt an die Sinnhaftigkeit. Kaum ist an die Sinnhaftigkeit gedacht, denkt an den Bürger, der es ja so will. Kaum ist an den Staat gedacht, denkt wieder an die Ordnungskonzepte, von denen er ja selber abhängig ist. Ich möchte noch das nächste Zitat dazu nehmen und den Gedanken da nochmal dran zeigen. Da wird so argumentiert. In früheren Geschichtsepochen war das Regieren gekennzeichnet durch Formeln wie Sorge um das gemeine Wohl, Wahrung des Friedens nach innen und außen, Mehrung und Schutz des Rechts. Man merkt schon, das würde heute die Kanzlerin auch bei Gelegenheit das eine oder das andere von diesen Formeln sagen. Jetzt kommt der Politologe und sagt, Formeln, die wir heute als Lehrformeln bezeichnen müssen, da es weitgehend der Entscheidungsfreiheit der Herrschenden überlassen blieb, welchen Inhalt sie diesen Formeln geben wollten. Zur Kennzeichnung des modernen Regierens ist derlei kaum mehr brauchbar. Denn seit dem letzten Jahrhundert ist ein radikaler Wandel eingetreten. Ein radikaler Wandel in den Strukturen der politischen Gesellschaft, der zu einem radikalen Wandeln des Regierens geführt hat. Heute muss die Regierungslehre fragen, wie das politische System strukturiert ist, in dem regiert wird, wie demzufolge die Regierungsaufgaben inhaltlich bestimmt sind oder sein müssten, welches Regierungsinstrumentarium-System adäquat ist. Regierungen sind Bestandteile von politischen Systemen, verstanden als soziale Gesamtordnungen. Ihre Generalaufgabe ist es, solche hyperkomplexen Systeme zu steuern, mittels der Durchführung einer Vielzahl von Einzelaufgaben. Was mir hier gefallen hat, sind die beiden Auskünfte. Unten die zweite Auskunft. Man kann doch eigentlich vom Regieren gar nicht mehr für sich reden, denn Regieren ist ein Bestandteil eines politischen Systems. Und es bekommt vom politischen System her seine Aufträge und seine Mittel und eigentlich seinen ganzen Gehalt. Und das setzt er ab gegen früher. Und was sagt er? Früher, jetzt macht das quasi ideologiekritisch und sagt, ja, da haben die auch immer schöne Werte hochgehalten. Aber die konnten ja selber sagen, was sie damit meinen. Sie konnten die Lehrformeln ja gut ausfüllen. Was erinnert er eigentlich überhaupt an die Alten? Er erinnert daran, dort hat das Regieren noch eigene Zwecke gehabt. Das kann er ausdrücken, als die haben sie verschleiert hinter edlen Sprüchen. Aber sagen wollte er, damals hat das Regieren noch Zwecke gehabt. Und das setzt er ab gegen heute. Heute kann man beim Staat und seinem Handeln von Zwecken doch überhaupt nicht mehr reden. Denn der heutige Staat oder das heutige Regieren ist ja hier schon nicht mehr quasi die Institution, sondern die Tätigkeit in ihr. Das heutige Regieren ist systemgebunden und hat seine ganzen Bestimmungen aus dem großen Ganzen, von dem es Teil ist. Das ist es auch, was ich mit Soziologisierung der Rede von der politischen Herrschaft meine. Soziologisierung in folgendem Sinn. Da wird gesagt, das Regieren ist doch Teil von was Größerem, ist doch Teil von was anderem. Und deswegen hat es alle seine Bestimmungen durch sein funktionelles Verhältnis für das andere. Auch da möchte ich mal sagen, die Kategorie Teil und Ganzes ist eine der ganz billigen Kategorien des logischen Denkens. Ja, vieles ist Teil von was anderem. Das Auto, Autoreifen ist Teil von einem Auto und so weiter und so weiter. Mit Teil und Ganzen kann man leicht operieren. Dass der Autoreifen deswegen keine eigenen Eigenschaften und Bestimmungen hat, weil er Teil von einem Auto ist, ist einfach Quatsch. Gerade weil er eigene Eigenschaften und Bestimmungen hat, kann er ein nützliches Teil vom Auto sein. Aber es ist nicht so, dass er vom Auto seine Eigenschaften kriegt. Also, hier jetzt, das Regieren, wird richtig gesagt, hat keine eigenen Zwecke, hat keine eigenen Bestimmungen, außer die, die es vom System, vom politischen System, in dem es eine funktionelle Rolle spielt, kriegt. Und dann ist auch klar, und welches sind dann die Funktionen? Da merkt man die Soziologisierung. Das Regieren hat die Funktion, dass das ganze politische System funktioniert. Und die anderen Teile des politischen Systems haben andere Funktionen. Wofür? Dass das ganze politische System seinerseits funktioniert. Das Funktionieren des ganzen politischen Systems ist der Zweck jedes seiner Teile. Es ist ein inhaltsloser Nützlichkeitsgedanke. Man braucht überhaupt nicht mehr sagen, man befasst sich nicht mehr, wozu was gut ist, sondern sagt, alles hat seinen Nutzen in der Gewährleistung der Funktion des Ganzen. Naja, gedacht ist das kommt ja dann praktisch in drittens. Gedacht ist an, das Regieren ist eingebunden einerseits in die Verfassung und den rechtlichen Rahmen, andererseits in die Gesetzgebung durchs Parlament, andererseits durch die politische Willensbildung, durch die von den Parteien passiert. Schließlich von den Wählern in der Wahl. Die Politik ist auch abhängig davon, dass sie wiedergewählt wird und dass der Wählerwille dann zur Geltung kommt. Das sind alles Formen für einerseits die Unfreiheit des Regierens und damit zugleich die Gewährleistung der Funktionalität des Regierens. Jetzt ist bloß wieder die Frage, funktional wofür? Bloß dafür, dass der politische Prozess gelingt. Ja gut, in dem Ganzen wird jetzt dem Regieren als Element des politischen Systems wird dem Regierungsapparat eine Besonderheit, ein besonderes Moment von Funktionalität zugewiesen, nämlich es hat die Rolle, den hyperkomplexen Gesamtprozess zu steuern, zu lenken. Ach, da merkt man, jetzt ist ein Bild gefunden worden. Jetzt ist das Regieren, also die Regierung verhält sich zu den Regierten ungefähr wie der Busfahrer zu den Fahrgästen. Er lenkt. die Kutsche. Man hat eine Formel gefunden, wo das Herrschen eigentlich nicht mehr vorkommt. Jetzt ist es ein Dienst. Ein Dienst am Funktionieren des Ganzen. Das ist der Ertrag, dieses alles Zusammendenken, nichts für sich betrachten dürfen. Der Ertrag ist, alles kriegt seine Bestimmung daraus, dass es Teil von was Größerem ist und eine Leistung für das Größere bringt und das Größere die Wirkung von allen seinen Teilen ist. Und dem Inhalt nach kommt nichts mehr. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass mancher, der jetzt in einem frühen Semester von der Politologie ist, was den letzten Absatz oder die letzten beiden Zitate betrifft, also was hier unter Römisch 2 stand, dass Sie das nicht kennen oder dass Ihnen das, fremdartig vorkommt. Kann auch sein, weil es halt, jetzt habe ich halt dieses Stichwort Soziologisierung der Rede von der politischen Herrschaft. Das wollte ich mal einführen. Und ich bin ziemlich sicher, in den Seminaren und Vorlesungen wird so gedacht, aber es wird vielleicht nicht so programmatisch ausgedrückt wie in den Zitaten, die ich hier vor mir habe.